Als Bibeltext darf ich lesen aus dem 2. Timotheusbrief im 4. Kapitel die Verse 1 bis 8. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, strafe, mahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Bis dahin. Wir wollen zum Gebet, wenn es möglich ist, aufstehen. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir ganz herzlich Dank sagen, dass wir wissen, dass deine Gnade leuchtend strahlt von dir her, dass wir wissen dürfen, dass wir jeden Tag aus deiner Gnade nehmen dürfen und dass wir von deiner Fülle leben dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns schon gekannt hast, als wir noch fern von dir waren, dass du uns gekannt hast schon vor Grundlegung der Welt und dass du uns auch erkannt hast, dass du uns auserwählt hast, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir Glieder an deinem Leib sein dürfen. Herr, wir danken dir dafür, für dieses Vorrecht, auch dass wir dich unseren Vater nennen dürfen. Wir danken dir, dass wir uns hier heute Abend wieder versammeln dürfen, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass du dein Wort zu uns reden lässt durch den Bruder Daniel Muhl, dass du ihm Freudigkeit schenkst, dass du ihm Weisheit gibst zum Reden, sodass wir merken, dass du mit uns redest und dass dein Wort wie ein Licht ist in unser Leben hinein, dass es hell wird. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir aufmerksam zuhören können, dass wir alles ablegen und vergessen können, was uns vom Alltag beschwert, was wir mitgebracht haben. Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Abend da ist. Ich danke dir aber auch, dass du bei den Geschwistern bist, die nicht da sein können, die verhindert sind, die alt und krank sind, die vielleicht auch nicht kommen wollen. Wir wollen dich bitten, dass du jedem Einzelnen nachgehst, dass du jeden Einzelnen segnest und da ansprichst in der Situation, wo er gerade ist. Herr, wir danken dir dafür. Wir danken dir für die Gemeinde. Wir danken dir für die Brüder, die du uns immer wieder schickst. Und wir danken dir jetzt auch ganz besonders dafür, dass wir von dir empfangen dürfen, Gnade um Gnade, dass wir auf dich hören dürfen. Segne du uns alle. Amen.
Ich darf heute Abend die Betrachtung des Verses aus Hebräer 10, Vers 23 abschließen. Es ist ja ein Vers, aus dem sind dann drei Themen entstanden. Ich lese ihn noch einmal. 10, Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Vor einer Woche durfte ich bezeugen, dass wir es mit einem wunderbar treuen Gott zu tun haben, der uns nie zuschanden werden lässt. Und am Sonntag haben wir gehört, dass die Verheißungen Gottes absolut zuverlässig sind und in jedem Fall eintreffen werden. Und weil das so ist, dürfen wir auch am Bekenntnis der Erwartung unwandelbar festhalten. Wir dürfen bekennen, was wir in Christus haben dürfen, welche wunderbaren Verheißungen wir haben, welchen Reichtum wir in Christus haben dürfen. Wir müssen uns nicht schämen für das, was wir in unserer Bibel finden, für dieses wunderbare Evangelium. Wir dürfen unendlich reich gemacht sein durch das Wort Gottes. Und leider stehen wir immer wieder in der Versuchung, dass wir uns, wenn wir nach außen hin es bekennen sollten, dass wir uns dafür schämen, weil es in unserer Gesellschaft so eine Strömung gibt, die immer wieder das, was mit dem Glauben zusammenhängt, ins Lächerliche zieht. Aber wir dürfen uns freuen über das, was wir in unserem wunderbaren Gott und Vater und Jesus Christus haben dürfen. Heute Abend geht es um die Bedeutung des Bekenntnisses. Das Bekenntnis hat eine sehr große Bedeutung und die Auswirkungen dieses Bekenntnisses sind vielleicht viel größer, als wir vorerst annehmen. Das griechische Wort für Bekenntnis heißt Homologeo. Homo hat ja, das ist das Wort für gleich, und logeo, das kommt von logos, von Wort. Es ist also ein gleiches Wort, ein Gleichworten, könnte man wörtlich übersetzen. Und erklären könnte man das mit den Worten: mit von der Wahrheit nicht abweichenden Worten bekennen. Es ist ein mit Worten zur Wahrheit stehen, wobei im Bekenntnis dieser Wahrheit dieselbe Wahrheit bestätigt wird. Nicht nur der mit der Bibel übereinstimmende Wortlaut, sondern die mit der biblischen Begriffsfüllung der Wörter übereinstimmende Bezeugung der Wahrheit. Es geht also auch darum, dass wir die Bibel nicht nur einfach wörtlich zitieren, sondern dass wir die biblischen oder die Begriffe in der Bibel biblisch füllen. Das heißt, dass wir sie so füllen, wie sie uns die Bibel mitteilt, wie sie gefüllt werden sollten. Wir wissen ja, dass wir vorerst einmal die einzelnen Wörter aus unserer Bibel, wenn wir die Bibel zum ersten Mal lesen, dann füllen wir diese einzelnen Wörter mit unseren Inhalten. Wir füllen es mit unseren Erfahrungen. Und je länger wir die Bibel lesen, je länger wir sie studieren, desto mehr lernen wir, auch die Wörter aus der Bibel biblisch zu füllen. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb wird es auch immer so sein, wenn ich die Bibel nach 20 Jahren lese, lese ich die Bibel anders, als wenn ich sie das erste Mal lese. Also es geht auch darum, dass wir alle Wörter unserer Bibel mit dem Inhalt der Bibel füllen, damit wir auch das Wort Gottes so bezeugen und bekennen können, wie es vorgegeben ist. Zu Beginn möchte ich noch eine Aussage Davids zitieren aus Psalm 40, Vers 10. Hier sagt uns David Folgendes oder bezeugt uns Folgendes: Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Also er hat die Gerechtigkeit Gottes verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Und deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Wer die Treue Gottes bezeugt und sich auf sie verlässt, wird nicht beschämt werden. Denn wenn er beschämt würde, würde der Name Gottes verunglimpft und die Treue Gottes würde verspottet. Menschen, die immer wieder die Treue Gottes bezeugen, können sehr wohl Rückschläge erleben oder mit Leid konfrontiert werden, aber am Ende werden sie niemals beschämt werden, sondern sie werden immer als Sieger hervortreten, weil sie sich ganz auf den Sieger Jesus Christus verlassen haben, weil sie ganz im Sieger drin sind. Denn wir dürfen durch die Gnade Gottes in Jesus Christus sein. David hat die Treue Gottes immer wieder bezeugt und gepriesen, und trotzdem stand er mehrfach in Situationen, die völlig ausweglos erschienen und in denen vielleicht Zweifel an der Treue Gottes hochkamen. Aber der Herr hat ihn durchgetragen und am Ende seines Lebens stand er als Sieger da. Am Ende seines Lebens wurde er nicht beschämt. Es ist wichtig und es ist von großer Bedeutung, dass wir unseren Gott bekennen, auch vor der Welt, dass wir auch Menschen, die vielleicht uns feindlich gesinnt sind, sagen können: Ich vertraue auf meinen Gott, er wird mich durchtragen. Wenn wir dieses Bekenntnis von uns geben, dann übernimmt Gott persönlich die Verantwortung dafür, dass wir nicht zuschanden werden. Wenn wir das auch im Herzen glauben, ich meine nicht nur als ein Lippenbekenntnis, sondern wenn wir im Herzen ganz fest davon überzeugt sind, er trägt uns durch und ich will das auch bekennen vor aller Öffentlichkeit, dann werden wir nicht beschämt werden. Denn Gott lässt es nicht zu, dass man seinen Namen verspottet, wenn wir uns auf ihn verlassen. Knechte Gottes stehen zwischenzeitlich vielleicht wie Verlierer, Beschämte oder Verlassene da. Aber am Ende ihres Laufes sind sie immer die Sieger. Als Jesus nackt am Schandpfahl hing, sah es für beinahe alle so aus, wie wenn er der ganz große Verlierer wäre, wie wenn er der Beschämte wäre. In Wirklichkeit war er aber der ganz große Sieger. Er hat die Mächte dieser Welt, diese Finsternismächte, die Gewalten der Himmel, hat er öffentlich zur Schau gestellt. Eigenartig, dass gerade das unser Apostel Paulus bekennen muss, dass das gerade da geschah, wo unser Herr nackt an einem Schandpfahl hing. Gerade da hat er geistlicherweise die anderen öffentlich zur Schau gestellt. Er ist der große Sieger und er war derjenige, der einen Namen erhielt, der über jedem Namen steht. Der Name Jesu Christi steht über jedem Namen. Das wissen wir, das wird in Zukunft so sein, ist aber bereits heute so. Es wird für keinen Namen werden so viele Lieder gedichtet wie für den Namen Jesu. Für Allah werden nicht so viele Lieder gedichtet. Es gibt auch nicht so viele Märtyrer für Allah wie für Jesus. Es gibt zwar sehr wohl solche, die in den Heiligen Krieg ziehen, aber so viele sind für den Namen Jesu gestorben. So viele lieben ihn, beten ihn an, auch wenn sie alles verloren haben, auch wenn sie ohne etwas dastehen. Sie lieben und beten diesen Jesus an. Nach dem Namen Jesu wird unsere Jahrzählung fixiert. Wir sagen heute 2008 nach Christus. Auch wenn diese Jahresberechnung nicht mehr ganz stimmen, so ist es doch so, dass die ganze Welt sich danach richtet. Der Name Jesu steht heute schon über allen anderen Namen. Nicht ein Alexander der Große oder ein Julius Cäsar oder irgendjemand anders könnte von sich behaupten, einen solchen Namen zu haben wie der Name Jesu Christi. Wenn es heute schon so ist, wie wird es erst in Zukunft sein? Auch Paulus bezeugte bis an sein Lebensende die unzerbrechliche Treue Gottes und sah sich oft ohne Ausweg. Mehrfach war er ohne Ausweg oder er sah keinen Ausweg, machte aber die Erfahrung, dass Gott immer einen Ausweg hatte. Am Ende seines Lebens erwies sich sein Vertrauen auf die Treue Gottes als die absolut sicherste Sache in diesem Kosmos. Ja, er durfte bezeugen in 2. Timotheus 4, 7 bis 8, wir haben es in der Einleitung schon gehört, den edlen Ringkampf habe ich gerungen, den Lauf habe ich vollendet, den Glauben habe ich bewahrt. Und man könnte hier auch übersetzen, die Treue habe ich bewahrt. Hinfort ist mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit aufbewahrt, mit dem der Herr, der gerechte Richter, es mir an jenem Tage vergelten wird. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen geliebt haben. Das Aussprechen und Bekennen der Treue und der Rettung Gottes ist in mehrerer Hinsicht fundamental wichtig. Erstens einmal, wenn ich bezeuge, dass Gott mich retten wird, und dass er in jeder Hinsicht absolut treu ist, dann wacht die Allmacht Gottes darüber, dass ich dieses Bekenntnis nicht als Utopie oder als Illusion erweisen wird. Niemals lässt er es zu, dass seine Feinde bei einem einzigen Menschen sagen könnten, bei diesem Menschen warst du nicht treu, diesen hast du nicht errettet, obwohl er sein ganzes Vertrauen auf dich gesetzt hat und vor den anderen bezeugt hat, dass er auf dich vertraut. Unser Vater im Himmel kann und will keinen einzigen zuschanden werden lassen, der sein Vertrauen auf ihn setzt. Allerdings wird das Vertrauen auf den allmächtigen Vater manchmal sehr strapaziert. Manchmal kommen wir in Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen und wo wir keinen Ausweg mehr sehen und wo wir denken, jetzt sind wir am Ende, jetzt stehen wir beschämt da. Aber wenn wir am Vertrauen festhalten, wird uns unser himmlischer Vater durchtragen. Das ist so sicher, noch sicherer als das Ja und das Amen in der Kirche. Wenn ein Mensch also nun vor der Welt bekennt, mein Gott ist treu und er rettet mich, dann wird er es tun und diese Aussage ist sicherer als alle scheinbaren Tatsachen, die wir in dieser Welt sehen können. Anders und etwas menschlich ausgedrückt, unser Bekenntnis für die Treue Gottes zwingt Gott zum Handeln, wobei sein Handeln keineswegs so sein muss, wie wir uns das vorstellen, aber es wird in jedem Fall so sein, dass wir am Ende nicht beschämt dastehen, weil wir auf ihn vertraut haben. Zweitens, unser Bekenntnis für die Treue und Rettung Gottes hat die Kraft, in anderen den Glauben zu erwecken und somit neues Leben zu zeugen, sofern es dem Geist Gottes gefällt. Letztlich ist ja der Geist Gottes derjenige, der ins neue Leben zeugt, aber gerade durch das Bekenntnis, durch die Verkündigung, durch das Wort Gottes, das gelesen wird, entsteht ja in den meisten Fällen das neue Leben. Lesen wir unser Gotteswort. Der Apostel Paulus sagt uns in Römer 10, Vers 13 bis 17 folgendes. Römer 10, Vers 13 bis 17. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, und es ruft ja nur dann jemand den Herrn an, wenn er von ihm auch etwas erwartet, wenn er sich ihm anvertraut, dieser wird errettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Zuerst muss man an ihn glauben, sonst kann man ihn nicht anrufen. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja sagt: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Unter der Verkündigung verstehe ich nicht nur eine Predigt in der Gemeinde oder in einer Kirche. Eine Verkündigung kann auch ein einfaches Zeugnis am Arbeitsplatz sein. Wenn ich an meinem Arbeitsplatz oder gegenüber meinem Nachbarn irgendwie ein Zeugnis ablege und sage, was ich mit meinem wunderbaren Gott und Vater erlebt habe und wie ich mich ihm anvertraut habe, dann ist das auch eine Verkündigung, und gerade auch durch ein solches Bezeugen können Menschen zum lebendigen Glauben finden. Also auch ein Bekenntnis kann eine Verkündigung sein, und durch ein Bekenntnis kann ein Mensch zum Glauben finden, weil er plötzlich im Bekenntnis das Reden Gottes hört. Drittens, unser Bekenntnis für die Treue und Rettung Gottes stärkt die Zuhörerschaft. Jedes Bekenntnis ist eine kleine Bestätigung und ein kleiner Zeuge für die Treue Gottes und fördert das Bewusstsein für die geistliche Realität. Wenn wir ins Gespräch kommen mit ungläubigen Menschen, und dann möchten ja die ungläubigen Menschen jeweils gerne, dass wir ihnen beweisen können, dass es einen Gott gibt, dass wir ihnen beweisen können, dass es einen Gott der Bibel gibt. Aber das kann man nicht wissenschaftlich beweisen. Trotzdem ist es so, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mit anderen Geschwistern Gemeinschaft haben, wenn wir hören, wie Gott sich an anderen Geschwistern verherrlicht, wenn wir hören, was Gott in der Mission tut, wenn wir hören, was in der Bibel geschehen ist, wie Gott sich da verherrlicht hat, wenn wir das aufnehmen, dann sind das alles ganz viele kleine Indizien, die dafür sprechen, es gibt diesen Gott, der Unmögliches tut, der in der Lage ist, Wunder zu tun. Und je mehr wir auch uns in der Gemeinschaft austauschen über das, was wir mit unserem Herrn erlebt haben, und auch austauschen über das Wort Gottes, desto mehr haben wir auch Indizien, die dafür sprechen, es gibt diesen Gott, und das stärkt uns auch im Glauben. Natürlich ist das nicht das eine, das dann hält. Letztlich hält nur der Glaube Jesu Christi in uns. Er hat uns seinen Glauben geschenkt und in uns hineingelegt. Und dieser Glaube, der wächst von Tag zu Tag, auch wenn der äußere Leib zerfällt. Also jedes Bekenntnis ist eine kleine Bestätigung und ein kleiner Zeuge für die Treue Gottes und fördert das Bewusstsein für die geistliche Realität. Das Bewusstsein der Menschen und auch der meisten Gläubigen ist leider noch viel zu stark vom Sichtbaren geprägt. Alles, was wir sehen, schauen wir als eine unumstößliche Realität an, und wir vergessen dabei, dass es sich nur um eine zeitlich beschränkte Realität handelt, die erst noch nur durch die Einflüsse aus der Unsichtbarkeit entstanden ist. Wenn ich ein Haus anschaue, wenn ich diesen Saal anschaue, und ich ein bisschen weiter zurückdenke, dann weiß ich, dieser Saal ist entstanden, weil da einer mal da war oder mehrere Leute, die haben Steine auf Steine geschichtet und hier eine Mauer errichtet und dann ein Dach, ich weiß nicht, ob es betoniert ist oder was. Auf jeden Fall hat man hier etwas erstellt, aber wer noch weiter zurückgeht, der weiß ganz genau, dieser Saal ist zuerst in der Unsichtbarkeit entstanden. Zuerst in Gedanken eines Architekten. Und so ist alles, was wir äußerlich sehen, ist eigentlich aus der Unsichtbarkeit her entstanden. Es gibt gar nichts, was wir mit diesen Augen sehen, was nicht aus der Unsichtbarkeit heraus entstanden wurde. Die Treue Gottes steht über jeder anderen Realität und von ihr wird uns bezeugt, dass sie ohne Ende ist. Dort, wo uns Paulus erklärt, dass Glaube, Hoffnung und Liebe bleibt, kann man genauso gut übersetzen, nun aber bleibt Treue, Erwartung und Liebe. Treue und Glaube, das durfte ich am Sonntag schon sagen, ist genau das gleiche Wort. Also kann man in 1. Korinther 13, 13 auch übersetzen. Treue ist das, was bleibt. Erwartung ist das, was bleibt. Liebe ist das, was bleibt. Viertens, unser Bekenntnis für die Treue und Rettung Gottes stärkt auch unser eigenes Vertrauen. Mit einem Bekenntnis für die Treue Gottes lernt unsere Seele und somit unser Bewusst- und Unterbewusstsein immer mehr in allen Bereichen die Hilfe von Gott zu erwarten. Unser Denken wird verändert und wir beginnen unser Seelenhaus auf den Felsen zu bauen. Wenn wir den Herrn bekennen, ganz öffentlich bekennen, dann festigt das auch unsere Seele. Gustav Knack war ja in Berlin tätig als Pastor. Und er hat in seinem Leben mehr auf das Wort Gottes vertraut als auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Welt. Gustav Knack war davon überzeugt, dass die Welt anders aussieht, als sie es uns die Wissenschaft sagt. Ich möchte heute Abend nicht darüber diskutieren, welches Weltbild stimmt, aber Gustav Knack hat in der Bibel ein anderes Weltbild gesehen und weil er ein anderes gesehen hat, für sich gesehen hat, sagt er, und ich glaube der Bibel mehr als der Wissenschaft und diesen Glauben bewundere ich an diesem Pfarrer aus Berlin, dass er sagt, und die Bibel ist für mich zuverlässiger als die Wissenschaft. Ob er jetzt mit seiner Meinung recht hatte, dass die Welt aus einer Hohlwelt besteht oder nicht, um das geht es mir gar nicht, sondern sein unerschütterlicher Glaube, dass er sagt, ich sehe es in der Bibel so und deshalb glaube ich so. Und für mich ist es auch wichtig, wenn mir die Bibel etwas anderes sagt, als ich in der Wissenschaft finde, ich glaube meiner Bibel. Ich bin so dumm, allem zu glauben, was geschrieben steht. Sein unerschütterlicher Glaube kommt wunderbar in seinem Lied zum Ausdruck, das wir dann am Ende noch singen werden. Keiner wird zuschanden, welcher Gottes harrt. Sollt ich sein der Erste, der zuschanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, eh mich täuscht dein Wort. Du hast zugesagt, wer da bittet, nimmt, wer das sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Nun, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, eigen und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint, auch in finsteren Nächten und durchs Todestal mir hinüberleuchtet zu des Lammesmahl. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Wir haben eine wunderbare Hoffnung, respektive Erwartung, und diese sollen wir ohne Wanken hin und her festhalten. Wenn uns der Hebräerbriefschreiber dazu auffordert, die Erwartung ohne Wanken festzuhalten, dann zeigt uns das auch folgende Gefahren. Während dem Festhalten des Bekenntnisses könnten wir plötzlich ins Wanken geraten, weil wir uns von verschiedenen Lehren und Geistesrichtungen beeinflussen lassen. Paulus warnt die Gläubigen ganz eindringlich in Epheser 4, Vers 14 vor solchen Lehren. Er sagt uns hier, Epheser 4, Vers 14, jetzt bin ich da noch im Galaterbrief. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, also wankende und umhergetriebene von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Wenn Geistesströmungen und Lehren die Verheißungen Gottes in Frage stellen, wenn die Verheißungen Gottes an menschliche Leistungen geknüpft werden, wenn Sonderlehren wichtiger werden als das Bekenntnis der Hoffnung, das ja allein auf die Versprechungen eines absolut treuen Gottes basiert, dann kommt man sehr schnell ins Wanken. Also da gibt es zum Teil Lehren, die Verheißungen Gottes in Frage stellen, die sagen, ach, das gilt jetzt nicht mehr, diese Verheißungen des Volkes Israel, die gelten nicht mehr, die gelten nur noch für die Gemeinde. Das ist eine Irrlehre. Oder wenn Verheißungen Gottes an menschliche Leistungen geknüpft werden, wenn man gewisse Leistungen erbringen muss, damit die Verheißungen Gottes an uns wirksam werden können, auch das ist eine Irrlehre. Und das bringt uns garantiert ins Wanken. Wer am Bekenntnis der Hoffnung festhält, vertraut nicht mehr auf seine eigene fromme Leistung, auf sein Sonderwissen, sondern ganz allein auf die Gnade Gottes. Immer wieder mache ich die Beobachtung, dass Gläubige in der Gefahr stehen, sich den Sonderlehren zuzuwenden, weil sie dann davon ausgehen, durch diese Spezialerkenntnisse zu einer ganz besonderen Elite innerhalb des Leibes Jesu Christi zu gehören. Und genau deshalb schreibt uns Paulus in 1. Korinther 4, Vers 6, dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben steht. Wir haben hier ein Wort Gottes und manchmal stehen wir in der Gefahr, über das hinauszudenken, was wir hier drin finden. Damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen, damit man sagen kann, wir haben halt hier eine Sondererkenntnis, ihr habt sie nicht, deshalb gehört ihr nicht zu der frommen Elite innerhalb des Leibes Jesu oder ihr gehört schon gar nicht zum Leib Jesu. Der seelisch fromme Mensch möchte so gern etwas Besonderes sein und wie kann man das besser, als wenn man besondere Fähigkeiten hat oder Dinge weiß, die andere nicht wissen. Doch gerade solche Sonderlehren führen zu Spaltungen, die nicht notwendig wären. Es gibt durchaus Spaltungen, die notwendig sind, vor allem da, wo man die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes in Frage stellt. Ich kann nicht mit einem Bruder zusammen in einer Gemeinde dienen, wenn der dem Wort Gottes nur beschränkt Glauben schenkt. Hier ist für mich eine Spaltung angesagt. Aber da gibt es Spaltungen unter Brüdern, obwohl beide ganz am Worte Gottes festhalten. Und das ist für mich eine unnötige Spaltung. Man kann innerhalb der Gemeinde durchaus verschiedener Ansicht sein. Wenn sich die Lehrbrüder nicht in allen Punkten einig sind, macht das gar nichts. Im Gegenteil, es regt die Zuhörerschaft dazu an, mitzudenken, selber zu prüfen, selber nachzuforschen. Und das regt das Denken an und das ist gut. Aber es wird da kritisch, wo man das Wort Gottes in Frage stellt. Ein Zeichen einer unguten Spaltung finden wir da, wo die Gruppierung mit der Sonderlehre nur noch einen Bruder als Lehrer ihrer Gruppe anerkennt. In dieser Sondergruppe reden vielleicht auch andere Brüder, aber sie haben kaum eine eigene Meinung, sondern sie unterordnen ihre Meinung dem Hauptleiter. Gläubige, die auf solche Sonderlehren achten, stehen in der Gefahr, die außergewöhnlichen Verheißungen Gottes mit ihren Sonderlehren zu verknüpfen. Mit anderen Worten, die Verheißungen Gottes erfüllen sich infolge ihres Wissens oder aber ihrer Leistung, und eine solche unselige Verknüpfung lässt die Betroffenen früher oder später ins Wanken kommen. Es besteht auch die Gefahr, dass wir das Bekenntnis der Hoffnung nicht festhalten, dass wir dieses Bekenntnis plötzlich loslassen, weil wir an der Treue Gottes zweifeln, weil unser Intellekt die Verheißungen Gottes als unrealistisch und unnüchtern einstufen. Je mehr wir auf das Sichtbare schauen, desto mehr stehen wir auch in der Gefahr, das Bekenntnis der Hoffnung loszulassen. Wir dürfen also sehen, dass das Festhalten des Bekenntnisses durchaus keine Selbstverständlichkeit ist, sondern zu unserem Glaubenskampf dazugehört. Das war auch bei Timotheus der Fall. Ihm schreibt der Apostel Paulus im ersten Brief, Kapitel 6, Vers 12: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das äonische Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Timotheus war einer, der bekannt hat. Er hat ein gutes Bekenntnis bekannt vor vielen Zeugen. Und nun möchte ich als Abschluss noch auf die Auswirkungen des Bekenntnisses zu reden kommen. Die Auswirkungen des Bekenntnisses sind sehr groß. Bevor ich zur größten und herrlichsten Auswirkung des Bekenntnisses komme, möchte ich noch auf fundamental wichtige Dinge hinweisen, nämlich das Bekennen der Sünde. 1. Johannes 1, Vers 9 ermahnt uns der Apostel Johannes zu Folgendem: Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sie also bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist der größte Reinigungsprozess, der größte. Wenn wir Sünden bekennen, dann vergibt er uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Keine ist ausgenommen. Praktisch alle Gläubigen wissen, dass das Sündenbekenntnis bei der Bekehrung eine ganz große Rolle spielt. Durch das Sündenbekenntnis wird deutlich, dass wir unsere Sünden nicht mehr gutheißen, dass wir sie als böse einstufen und dem Urteil Gottes Recht geben. Sünde heißt ja Zielverfehlung. Wenn ich sündige, dann verfehle ich das Ziel, dann erreiche ich das Ziel nicht, dann treffe ich das Ziel nicht. Das ist Sünde. Zur Buße, das heißt zum Umdenken, gehört auch das Sündenbekenntnis. Die Auswirkungen sind wunderbar. Es kommt zur Vergebung und Reinigung von jeder Ungerechtigkeit. Manchmal ist diese Reinigung aber blockiert, weil wir verlernt haben, unsere Sünden zu bekennen. Vielleicht sagt der eine oder andere Fortgeschrittene, Sündenbekenntnis ist doch etwas für Glaubensanfänger, aber doch nicht für Fortgeschrittene. Aber wenn sogenannt Fortgeschrittene noch Sünde in ihrem Leben haben, dann ist das Bekennen der Sünde umso wichtiger und umso notwendiger. Es kann doch nicht sein, dass einer schon 30 Jahre im Glauben ist, eine Sünde hat und die Sünde über Jahre nicht bekennt, weder vor Gott noch vor den Menschen. Wobei ich hier sagen muss, es geht nicht darum, dass jede Sünde, die begangen ist, dass wir die auch vor Menschen bekennen. Wir können eine Sünde zuerst einmal vor Gott bekennen und wenn wir merken, irgendwie kommen wir mit dieser Sache nicht weiter, dann kann es auch sehr hilfreich sein, wenn wir es vor einem Bruder oder einer Schwester bekennen. Also wenn noch Sünde im Leben ist, dann ist es umso wichtiger, dass man es bekennt, egal wie lange man im Glauben ist, damit wir von jeder Ungerechtigkeit gereinigt werden können. Wir haben so ein gewisses Sündenregister. Also wir kennen so gewisse Sünden, die stufen wir als sehr, sehr schlimm ein. Also ich denke jetzt mal an sexuelle Vergehen, ich denke an Diebstahl, an Betrügereien und alle diese Dinge, das ist für uns etwas Schlimmes. Und wenn das da ist, dann muss das auf jeden Fall in Ordnung gebracht werden. Aber es gibt auch andere Sünden, die sind sehr versteckt. Und die Sünden, die werden sehr stark gepflegt. Ich denke da zum Beispiel an den Geiz. Geiz kann man ja so gut tarnen mit Sparsamkeit. Man ist sparsam und will damit nicht sagen, dass man geizig ist. Ich will die Sparsamkeit nicht als negativ titulieren. Natürlich muss ein Familienvater sparsam mit seinem Einkommen umgehen, aber wenn man dann Sparsamkeit auch da anwendet, wo man eigentlich etwas weitergeben sollte für den Herrn, dann ist das am falschen Platz. Oder was wir auch sehr gerne pflegen, ist Hochmut. Hochmut ist etwas Angenehmes. Warum? Für uns. Also für uns, wenn wir selber hochmütig sind, weil uns das in unserer Identität etwas mehr Höhe vermittelt. Wenn wir hochmütig sind, dann können wir auf die anderen herunterschauen und das hebt unser Selbstwertgefühl. Aber wehe uns oder wehe, wenn wir Hochmut bei anderen entdecken, dann finden wir das unglaublich ätzend. Das mögen wir fast nicht ertragen. Aber bei uns selbst, da stört es nicht oder da merkt man es nicht. Auch hier müssen wir uns fragen, pflegen wir die Sünde des Hochmutes? Pflegen wir das noch, dass wir andere verachten, dass wir Brüder oder Schwestern verachten oder Mitmenschen? Oder verachten wir die, die da draußen vor der Karstadt sitzen und betteln? Sind wir noch solche, die solche verachten? Es gibt auch sehr versteckte Sünden, die man nicht mehr bekennt und wir würden gut daran tun, wenn wir sie bekennen würden. Eine wunderbare Auswirkung des Bekenntnisses finden wir in Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Nur schon allein der Glaube des Herzens, der davon überzeugt ist, dass der Vater den Sohn aus den Toten erweckt und das Bezeugen dieser Tatsache bewirkt, dass wir errettet werden. Das kann eigentlich jeder, aber für die Hochbegabten ist es sehr viel schwieriger als für die Einfältigen. Und nun komme ich zum letzten Punkt, zu einem wunderbaren Zeugnis. Wir haben gesehen, dass das Bekenntnis der Hoffnung größere Auswirkungen hat, als wir vermutlich geahnt haben. Johannes bringt die Auswirkungen des Bekenntnisses auf den Punkt, indem er schreibt in 1. Johannes 2, Vers 23, hier schreibt er uns etwas ganz Gewaltiges, 1. Johannes 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, wer Jesus Christus bekennt, hat auch den Vater. Das Bekennen des Sohnes entscheidet darüber, ob ein Mensch den Vater hat, den Vater im Himmel. Hier ist natürlich nicht nur ein Lippenbekenntnis gemeint, sondern ein Bekenntnis zum Sohn Gottes aus tiefstem Herzen heraus. Wie bereits erwähnt, könnte man homologeo mit Gleichworten übersetzen. Das bedeutet bei dieser Stelle auch, dass wir Jesus Christus als dem Sohn Gottes bezeugen, so wie uns ihn die Bibel beschreibt. Wir geben Jesus Christus den Bedeutungsinhalt, den uns die Bibel vermittelt. Wir bekennen, Jesus Christus ist das Wort und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Jesus Christus ist uns zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung geworden. Das ist der Inhalt von Jesus Christus. Jesus Christus ist der Herr aller Herren und in seinem Namen wird sich einmal jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Kyrios, sprich der Herr ist. Wer also den Sohn bekennt, wie uns ihn die Bibel beschreibt, der hat den Vater. Was fehlt uns dann, wenn wir den Vater haben? Wenn er unser und wir sein sind, haben wir dann nicht alles? Sind wir dann nicht die reichsten Wesen, die es überhaupt gibt? Ihr lieben Geschwister, das ist weit mehr als ein Sechser im Lotto. Das ist doch viel mehr als ein Königreich. Ja, es ist weit mehr als das Paradies auf Erden. Der Sohn ist uns geschenkt und mit ihm auch alles andere, so lesen wir in Römer 8, 32. Und wenn wir den Sohn bekennen, dann haben wir den Vater und das ist das Schönste, was es überhaupt gibt. Halleluja, Amen. Ich möchte beten. Ja, wir können es nicht fassen, lieber himmlischer Vater, dass wir dich haben dürfen, wenn wir dich, Herr Jesus, bekennen. Und so mögest du uns Kraft und Freudigkeit geben, dich zu bekennen, wo immer wir hingestellt sind. Herr, du siehst manchmal unseren Kleinmut, du siehst manchmal unsere Scham. Herr, mach uns bewusst, dass wir unendlich reich gemacht sind und dass wir uns nicht schämen müssen dem Evangelium, dass wir uns deiner nicht schämen müssen, sondern dass wir dich immer und überall bekennen dürfen, so wie du uns führst und lenkst. Und ich bitte dich, dass du jetzt jedes Einzelne hier im Saal segnest, jedes Einzelne mit deinem wunderbaren Frieden erfüllst und auch beschenkst mit deiner wunderbaren Gnade. Amen.
Wir sind sehr dankbar, Daniel, für das Wort, was du uns gesagt hast. Sehr, sehr persönlich und sehr mutmachend. Und jeder, der das schon praktiziert hat, Jesus zu bekennen am Arbeitsplatz, überall, der weiß auch, welche Auswirkungen das hat für unser persönliches Leben. Wir sind sehr dankbar, Daniel, dass du bei uns gewesen bist, zusammen mit Maya. Und wir wollen dich auch im Gebet begleiten, wenn du wieder nach Hause fährst. Wir wollen dich bitten, dass du Grüße mitnimmst, da wo du hingehst. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen für deinen Dienst. Und wir dürfen uns auch wieder freuen, wenn er wiederkommt im Juni, so Gott will und alles klappt, dürfen wir die beiden Lieben wieder in unserer Mitte haben. Wir wollen die Gemeinschaft abschließen mit dem Lied, was Daniel schon erwähnt hat. Das finden wir unter der Nummer 586 und da wollen wir alle Verse singen. darf Sie alle der Gnade Gottes anbefehlen und wünsche allen einen guten Nachhauseweg und noch einen guten zweiten Wochenabschnitt. Bis am Sonntag dann.